SRF 1.
Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Klartext vom obersten Privatbankier. Beim Bankgeheimnis will Pictet keine Schweizer Sonderlösung, sondern mit der EU marschieren. Reaktionen. Auch vom zurücktretenden Präsidenten der kantonalen Finanzdirektoren, Christian Wanner, im Tagesgespräch um 1. Luxemburg übernimmt ihn bald, den automatischen Informationsaustausch. Und der Finanzplatz reagiert.
Im Sinne, dass man von kleineren, mittleren Kunden hin auf eine Kundschaft von größeren Vermögen herübergeht.
Warum ausgerechnet die Reichsten die neuen Regeln am wenigsten fürchten müssen? Die Schweiz und der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern. Außenminister Burkhalter fährt einen weniger forschen Kurs als Vorgängerin Galmire.
Wir haben auch eine Vertrauensbasis, das sich ganz gestärkt hat in den letzten Monaten seit der neuen Strategie.
Bundesrat Burkhalter aus Jerusalem. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Bettina Studer.
Im Konflikt zwischen Israel und Palästina will die Schweiz eine Brückenfunktion übernehmen. Das sagte Bundesrat Burkhalter während seines Besuchs im Nahen Osten gegenüber Radio SRF. Nach Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas ist Burkhalter überzeugt, dass beide Seiten bereit sind, den Friedensprozess voranzubringen. Die Schweiz engagiert sich für eine Zwei-Staaten-Lösung. Für diese setzt sich auch die Arabische Liga ein. In der Schweiz haben die heftigen Regenfälle und Hagelstürme vom Abend ein Todesopfer gefordert. Eine Frau wurde im aargauischen Sulz bei Laufenburg von einem Bach mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei als Beifahrerin in einem Auto unterwegs gewesen, als der Sulzer Bach die Hauptstraße überschwemmte und das Fahrzeug mitriss. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Im Kanton Schaffhausen wurden Straßen überflutet und zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Im kantonalen Tierheim Schaffhausen ertranken mehrere Tiere. In der Stadt Zürich kippten einzelne Heizöltanks. Deshalb errichteten die Wehrdienste in der Limmat eine Ölsperre. Auf dem Flughafen Zürich dürfen die Fluggesellschaften eigene Eincheckautomaten aufstellen, wenn sie das wollen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hatte 2010 das alleinige Recht zum Aufstellen solcher Automaten dem Flughafen eingeräumt. Die Fluggesellschaft Swiss klagte dagegen beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses gab ihr Recht. Das Bundesgericht bestätigt nun das Urteil. Die Begründung, es sprechen auf dem Flughafen Zürich weder Platz- oder Sicherheitsgründe gegen eigene Eincheckautomaten von Fluggesellschaften. Damit die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau erhalten werden kann, spendet die Schweiz 1 Million Euro. Das hat das Außendepartement EDA mitgeteilt. Insgesamt sollen 120 Millionen Euro zusammenkommen. Mit ihrer Unterstützung beweise die Schweiz ihren Respekt gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus, heißt es in der EDA-Mitteilung. Gleichzeitig werde ein Beitrag geleistet an die Erinnerungsarbeit. In Auschwitz-Birkenau waren im Zweiten Weltkrieg über 1 Million Menschen getötet worden, hauptsächlich Juden. In Großbritannien kann die Anti-EU-Partei UKIP bei Bezirksratswahlen Gewinne verbuchen. 6 von 35 Wahlkreisen in England und Wales sind ausgezählt und diese ersten Ergebnisse zeigen, dass UKIP auf etwa 26% Wähleranteil kommt. Verluste einstecken mussten die Konservativen und die Liberaldemokraten, die in Großbritannien die Regierung stellen. Ab Anfang August dürfen Homosexuelle in Rhode Island heiraten. Der US-Bundesstaat hat als 10. des Landes die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Der Gouverneur von Rhode Island sprach von einem historischen Tag. Die Ehe von Homosexuellen ist im US-Bundesrecht nicht anerkannt. Der oberste Gerichtshof verhandelt aber derzeit über ihre Zulässigkeit. In Pakistan ist ein Staatsanwalt erschossen worden, der eine Reihe von politisch heiklen Fällen bearbeitete. So befasste er sich mit dem Mord an der ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto im Jahr 2007. Er ermittelte aber auch gegen islamistische Drahtzieher der Terrorangriffe im indischen Mumbai 2008. Der Staatsanwalt sei von Unbekannten von einem Motorrad aus beschossen worden, teilten die Behörden mit. In Bangladesch haben die Bergungskräfte in den Trümmern der eingestürzten Textilfabrik Dutzende weitere Leichen gefunden. Damit steige die Zahl der Todesopfer auf über 500, teilte die Armee mit. Das mehrstöckige Gebäude war vor gut einer Woche eingestürzt. 9 Personen wurden unterdessen festgenommen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Zuletzt ein Ingenieur, der zwar gewarnt hatte, das Gebäude sei nicht sicher, dem Besitzer jedoch half, 3 illegale Stockwerke zu bauen. In China hat die Polizei 900 Personen festgenommen, die in einen Fleischskandal verwickelt sein sollen. Die Verdächtigen hätten unter anderem Fleisch falsch deklariert und anderweitig manipuliert, teilten die Behörden mit. Teilweise sei Ratten- oder Fuchsfleisch als Rind- oder Lammfleisch verkauft und Fleisch mit Wasser oder Chemikalien gestreckt worden. In China gibt es immer wieder Lebensmittelskandale. So kam beispielsweise 2008 Babymilchpulver auf den Markt, das mit giftigem Melamin verunreinigt war. 6 Säuglinge starben, 300.000 erkrankten.
Hier im Rendezvous gibt's gleich mehr zum immer lauteren Ruf nach dem automatischen Informationsaustausch aus den Reihen der Schweizer Privatbankiers. Und dann nach Luxemburg, das neuerdings automatisch Bankdaten liefern will. Besuch bei einer Branche zwischen Bangen und Zuversicht. Das Volk soll den Bundesrat wählen, fordert die SVP. Was würde das ihr nützen? Und dann noch dies. Es sieht aus wie eine Maske aus feinem Holz.
Dabei ist es ein ergonomisch perfekt ausgebildetes Objekt.
Ja, und was für ein Objekt? Ausstellungsmacher Franco Clivio, der scheinbar Unscheinbares ins Scheinwerferlicht rückt, verrät es kurz vor 1. Jetzt Börse und Wetter. Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.878 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22,33 gehandelt, der Dollar zu 93,23 Rappen. Das Wetter: in der ganzen Schweiz ziehen immer mehr Wolken auf und vielerorts gibt es Platzregen oder Gewitter. Zum Teil können die Gewitter auch wieder heftig sein mit Hagel- und Sturmböen. Die Temperatur steigt auf 16 bis 21 Grad. Am Samstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und gebietsweise fällt Regen bei etwa 16 Grad. Im Süden scheint die Sonne häufiger bei bis zu 22 Grad. Gegen Abend sind einzelne Gewitter möglich. Am Sonntag ist es teils sonnig, teils bewölkt und lokal gibt es Regen oder Gewitter. Es wird auch im Norden wieder wärmer mit knapp 20 Grad.
Es ist noch nicht so lange her, da war klar, am Schweizer Bankgeheimnis gibt es nichts zu rütteln. Den automatischen Austausch von Informationen zu Bankkunden gilt es um jeden Preis zu verhindern. Doch so sicher sind sich längst nicht mehr alle. Jetzt befürworten sogar die Verschwiegensten unter den Bankern, die Privatbankiers der Schweiz, den automatischen Informationsaustausch. Wie ist das zu deuten? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Luxemburg hat jahrelang Seite an Seite mit der Schweiz für das Bankgeheimnis gekämpft, für die Anonymität der Kunden. Inzwischen ist Luxemburg aber auf den automatischen Informationsaustausch umgeschwenkt. Schweren Herzens, wie der luxemburgische Finanzminister Luc Frieden gestern an einem Anlass in St. Gallen sagte.
Weil wir der Auffassung waren, dass das Risiko besteht, dass niemand mehr mit uns arbeiten will, wenn wir längerfristig ein System haben, das die anderen nicht teilen. Die Quellensteuer ist ein besseres System, aber sie wird nicht von den anderen geteilt.
Luxemburg hat sich also praktisch für die Flucht nach vorn entschieden. Anders die Schweiz. Hier scheinen Banken und Politik noch immer auf der Suche zu sein nach dem besten Rezept für die Zukunft. Weißgeldstrategie heißt das Zauberwort des Bundesrates. Sie sieht vor, dass Banken künftig ausführlicher abklären müssen, ob das Geld ihrer Kunden schwarz ist oder versteuert. Die Bankiervereinigung steht hinter diesem Konzept. Doch jetzt scheren die Privatbankiers aus. Nicola Pikte kritisierte im Interview mit dem Tagesanzeiger die Weißgeldstrategie scharf. Sie sei eine schweizerische Sonderlösung, die im Ausland nicht verstanden werde, so der Präsident der Vereinigung der schweizerischen Privatbankiers. Sein Vizepräsident Christoph Glor von La Roche-Bankier bläst ins gleiche Horn.
Also neu ist, denke ich, die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt der automatische Informationsaustausch abzeichnet. Nachdem jetzt Luxemburg und Österreich sich auch darauf geeinigt haben, dem Informationsaustausch zuzustimmen, wird sich wahrscheinlich die Schweiz nicht mehr lange widersetzen können.
Damit liebäugeln nun ausgerechnet die Verschwiegensten unter den Bankern öffentlich mit dem automatischen Informationsaustausch. Das tun die Privatbankiers allerdings nicht ohne Hintergedanken, wie Glor einräumt.
Ich denke, wir hätten eine bessere Verhandlungsbasis, wenn wir etwas anbieten, was in der EU bekannt ist und was von der EU gefordert wird, als wenn wir wieder wie mit der Weißgeldstrategie einen Sonderzug fahren möchten, der nicht wirklich verstanden wird.
Glor hofft, dass die hiesigen Banken am Verhandlungstisch im Gegenzug den freien Zugang zum europäischen Markt bekommen. Gerade für kleinere Privatbanken wie La Roche von Christoph Glor wäre das enorm wichtig, denn nur so können sie auch künftig ihre ausländische betuchte Klientel aus der Schweiz heraus bedienen. Glor möchte die Einführung des automatischen Informationsaustausches also von der EU abhängig machen. Und er wünschte sich vom Bundesrat einen möglichst raschen Richtungsentscheid, Weißgeldstrategie oder Informationsaustausch. Die Bankiervereinigung, die sieht das etwas anders. Sie möchte sich statt an der EU lieber an der OECD orientieren. Und wo steht die Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf? Sie will nichts überstürzen und auf den Bericht der Expertengruppe rund um Aimo Brunetti warten, wie sie bisher stets betont hat. Das sei auch richtig, sagt ihr BDP-Parteipräsident Martin Landolt.
Ich glaube, sie wird es vor allem die internationalen Entwicklungen beurteilen und beobachten. Da ist ja eine wirklich im Moment gigantische Dynamik drin.
Das tönt allerdings nicht nach einem raschen Richtungsentscheid, wie ihn sich die Privatbankiers wünschen.
Evelyn Kobler. Was in der Schweiz jetzt diskutiert wird, hat Luxemburg gemacht. Das kleine Land mit dem großen Finanzplatz gibt das Bankgeheimnis auf. Ab 2015 können EU-Bürger und Bürgerinnen ihr Geld dort nicht mehr vor dem Fiskus verstecken. Luxemburg meldet es den anderen EU-Ländern automatisch, wenn deren Bürger in Luxemburg ein Konto haben. Unsere Banken sind auf diesen automatischen Informationsaustausch vorbereitet, sagt die Regierung des Großherzogtums. Wir können das verkraften. Doch das sehen dort nicht alle so. Urs Bruderer hat sich in Luxemburg umgehört.
Also ich bin 55 und ich bin froh, dass ich eher einen großen Teil meiner Karriere schon hinter mir habe als vor mir habe.
Alain Steichen ist Anwalt und Mitbegründer von Bonn Steichen und Partner, einer der größten Wirtschaftskanzleien Luxemburgs. Während seines ganzen Berufslebens kannte der Finanzplatz nur eine Richtung, aufwärts. Jetzt droht seines Erachtens ein Knick. Derzeit gibt es etwa 130 Banken in Luxemburg. Von denen werden einige verschwinden, sagt Steichen.
Mindestens 20 bis 30 werden es sein, ja.
Ein Viertel aller Banken also. Ein spürbarer Schaden, auch wenn es wohl eher die kleinen Banken treffen wird. Die Kehrtwende ist für den Wirtschaftsanwalt aber vor allem ein Imageschaden.
Wir hatten ein Zugpferd, das war das Bankgeheimnis. Wir haben das öffentlich dargestellt als unantastbar. Dann ist das doch etwas befremdlich für den Kunden. Wohl wissen, dass die Luxemburger Regierung doch Stabilität garantiert und auch hinter ihrem Wort steht. Das gilt jetzt weniger. Und ich glaube, das ist auch eine Frage für die Schweiz, falls die in die Knie gehen sollten.
Doch dass die Regierung wegen des internationalen Drucks über kurz oder lang keine andere Wahl hatte, sagt auch Steichen. Das Geschäft mit dem europäischen Schwarzgeld ist also vorbei. Wie viel solches Geld noch in Luxemburg liegt, kann niemand wissen. Auch Wirtschaftsanwalt Steichen nicht. Aber
der Prozentsatz, meine ich, ist immer noch höher als das, was uns lieb wäre. Vor allem bei den kleineren Kunden, ich sag mal 200.000 bis 1 Million Euro Einlagen, die man wohl nicht von schwarz auf weiß irgendwie umschulen kann, ohne zu viel federn zu lassen.
Verabschieden muss man sich also von den kleineren Kunden. Die Vermögen der großen Kunden hingegen kann man von schwarz auf weiß umschulen, wie Steichen sagt. Und sie, wenn man sie richtig anlegt, auch trotz des automatischen Informationsaustausches weiterhin vor dem Fiskus verbergen. Denn das EU-Recht ist hier noch löcherig und Banker und Wirtschaftsanwälte sind findig. Die EU wird den automatischen Informationsaustausch zwar ausweiten, aber es wird wohl noch lange dauern, bis er auch Aktien- und Immobiliengewinne erfasst und Geld auch in finanziell und juristisch komplizierten Tarnstrukturen nicht mehr sicher ist. In diesem beratungsintensiven und lukrativen Geschäft mit den Superreichen sieht auch Pierre Gramegna die Zukunft. Er ist Generaldirektor der luxemburgischen Handelskammer.
Es ist richtig, dass unser Finanzplatz im Umschwung ist, im Sinne, dass man von kleineren, mittleren Kunden aus den Nachbarländern hin auf eine Kundschaft von größeren Vermögen herübergeht und auch Vermögen, die sich außerhalb Europa befinden.
Dieser Umschwung sei vor Jahren schon eingeleitet worden. Und nicht nur darum hält Gramegna den Verlust des Bankgeheimnisses für sehr verkraftbar.
Wir haben den Bankplatz in den letzten Jahren durchleuchtet und haben gemerkt, dass wir im Grunde 4 bis 5 Aktivitätssäulen auf dem Finanzplatz haben. Davon ist Private Banking ein Teil.
Und längst nicht mehr der wichtigste. Dem kleinen Luxemburg gelang in den letzten 25 Jahren der Aufstieg zum weltweit zweitgrößten Standort für Investmentfonds, knapp hinter den USA. Für dieses Geschäft ist das Bankgeheimnis nicht von Belang. Darum tut sich der Finanzplatz Luxemburg viel leichter mit der Aufgabe des Bankgeheimnisses als die Schweiz, deren Finanzplatz nach wie vor sehr stark auf die Vermögensverwaltung ausgerichtet ist. Ein Unterschied zwischen den beiden Ländern. Beim Stichwort Schweiz fallen dem Generaldirektor der Luxemburger Handelskammer jedoch vor allem Gemeinsamkeiten ein.
Das sind mit die offensten Wirtschaften von Europa. Wir müssen immer wieder Nischen suchen, weil unser Heimatmarkt zu klein ist. Ich finde diese Offenheit, die Mehrsprachigkeit, diese Gewohnheit, über die Grenzen zu schauen, um zu verstehen, dass das beide unsere Länder stärker macht.
Da schwingt auch typisch luxemburgische und eher unschweizerische Zuversicht mit. Eine Zuversicht, die auch dem besorgten Wirtschaftsanwalt Alain Steichen nicht fremd ist.
Dass Luxemburg seinen Zenit überschritten hätte, ist nicht auszuschließen. Man muss aber auch positiv sein können, indem man festhält, dass Luxemburg in den letzten 40 Jahren doch irgendwie es immer wiederum geschafft hat, im Dschungel der EU oder der Weltliga sich durchzumogeln oder wurschteln, nennen Sie es, wie Sie es möchten. Aber das wird nicht einfacher, sondern schwieriger.
Ein Besuch auf dem Finanzplatz Luxemburg. Urs Bruder war dort. Ums Bankgeheimnis geht's auch im Tagesgespräch um 1 mit Christian Wanner, dem noch Präsidenten der kantonalen Finanzdirektoren. Im Nahen Osten kann man viel falsch machen als Diplomat. Im Moment ist Außenminister Didier Burkhalter unterwegs in dem schwierigen Gebiet. Gestern und heute hat er mit verschiedenen israelischen und palästinensischen Politikern gesprochen. Es ist sein erklärtes Anliegen, den Friedensprozess zu unterstützen. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin will er sich aber mit eigenen politischen Aktionen zurückhalten. Elmar Plotzer.
Micheline Calmy-Rey hatte sich in der Nahostpolitik immer wieder exponiert. Recht offen und deutlich kritisierte sie israelische Militäraktionen. Und sie war eine treibende Kraft hinter der Genfer Initiative, einem Friedensabkommen, das israelische und palästinensische Persönlichkeiten ohne Beteiligung ihrer Regierungen entworfen hatten. Israelische Politiker reagierten bisweilen verärgert auf dieses Engagement der Schweizer Außenministerin. Im Unterschied zu seiner Vorgängerin tritt Didier Burkhalter im nahöstlichen Minenfeld vorsichtiger und zurückhaltender auf. So erklärte der Außenminister heute Vormittag gegenüber Radio SRF telefonisch aus Jerusalem.
Seit der neuen Strategie, außenpolitischen Strategie Anfang 2012 haben wir ganz klar gesagt, wir wollen Vertrauen stärken für die Schweiz mit Israel auf dem politischen Level.
Und da habe man schon einiges erreicht. Die Gespräche mit den israelischen Politikern hätten in einer guten und offenen Atmosphäre stattgefunden. Und mit Premierminister Netanyahu habe er länger reden können, als es eigentlich geplant gewesen sei. Angesprochen auf die Genfer Initiative sagt Burkhalter, diese habe wichtige und interessante Ideen geliefert. Sie habe gezeigt, wie eine Friedensregelung im Nahen Osten aussehen könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Einzelaktionen der Schweiz gefragt. Jetzt müsse man vielmehr die aktuellen amerikanischen Bemühungen unterstützen, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen.
Man muss jetzt ganz klar auch sagen, jetzt ist sehr wichtig, was der Staatssekretär aus den Vereinigten Staaten vorbereitet, John Kerry. Und wir machen nicht etwas Spezielles. Wir wollen uns integrieren in diesen Anstrengungen, die eine Chance geben für den Frieden.
Im Auftritt ist die Schweizer Nahostpolitik zurückhaltender geworden. Das Verhältnis zu Israel hat sich offensichtlich entspannt. Das heißt aber nicht, dass sich die Politik der Schweiz inhaltlich völlig verändert hätte. So betont Außenminister Burkhalter, die Schweiz wolle auch die guten Kontakte zu den Palästinensern beibehalten. Gestern traf er den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in Ramallah. Burkhalter unterstreicht denn auch, dass die Schweiz Ende letzten Jahres den Antrag unterstützt habe, Palästina als Beobachterstaat in die UNO aufzunehmen. Und schließlich unterhält die Schweiz, im Unterschied zu den meisten anderen westlichen Ländern, auch Kontakte zur islamistischen Hamas, die im Gazastreifen regiert. Die Schweiz pflege eben eine Kultur des Dialogs. Das habe man auch den israelischen Gesprächspartnern erläutert.
Wir zeigen ganz klar, warum wir diese Dialog machen. Wir machen die, um dass den Hass, das existiert oft, nicht mehr da ist oder abnimmt.
Und so wolle die Schweiz bescheiden und in kleinen Schritten etwas zum Frieden im Nahen Osten beitragen.
Elmar Plotzer hatte Bundesrat Burkhalter am Telefon. 9:01, Sie hören Rendezvous. Im Internet finden Sie uns unter srf.ch/rendezvous. Wollen wir den Bundesrat selber wählen oder überlassen wir das weiterhin dem Parlament? Darüber entscheidet das Schweizer Stimmvolk am 9. Juni. Zweimal schon hat es Nein gesagt zur Volkswahl. Einmal kamen die katholisch-konservativen, einmal die SP mit dem Anliegen. Die Parteien hatten sich von der Volkswahl einen Sitzgewinn im Bundesrat erhofft. Jetzt unternimmt die SVP einen neuen Versuch. Nur würde die Partei tatsächlich davon profitieren, wenn die Initiative angenommen würde? Geraldine Eicher mit Antworten.
Wenn in der Schweiz das Volk zwischen Beständigkeit und Ungewissheit wählen kann, wählt es am liebsten die Beständigkeit. Ohne Skandale oder Fehltritte in der Politik gibt es auch keine politischen Erdrutsche, sagt Professor Adrian Vatter. Anhand von Ständerats- und Regierungsratswahlen hat das Politologische Institut der Universität Bern eine Bundesratswahl hochgerechnet. Und das Ergebnis wäre...
Die alte Zauberformel, das ist allerdings nur das wahrscheinlichste Ergebnis. Es wäre durchaus möglich auch, dass es gerade um den siebten Sitz einen Kampf geben könnte zwischen CVP, SVP und den Grünen.
Die alte Zauberformel lautet 2 Sitze für FDP, CVP und die SP, nur einen für die SVP. Solange Evelyn Wittmer-Schlumpf noch für die BDP im Bundesrat sitzt, könnte die 5%-Partei zwar dank dem bisherigen Bonus ihren Sitz noch halten. Nach einem Rücktritt wären die Chancen aber minim. Denn kleine Parteien haben in einer Majorzwahl das Nachsehen.
Das ist ein Wahlsystem, das die größeren Parteien bevorzugt und die kleineren benachteiligt.
Die Berner Forscher unter Adrian Vatter haben verschiedene Szenarien berechnet. In einem Szenario würden SP und FDP sogar je 3 Sitze erringen können, dank guter Verankerung in der deutschen und der lateinischen Schweiz. Wahrscheinlicher sei aber, dass beide 2 Sitze machen. Könnte das Volk den Bundesrat selber bestimmen, würde es wohl eine Änderung zugunsten der CVP einleiten. Es würde die Nichtwiederwahl von Ruth Metzler korrigieren.
Die CVP müsste zwar bangen, aber ihre Chancen sind am größten, dass sie dann auch in der Deutschschweiz noch einen zweiten Sitz macht, allerdings bedrängt von SVP und den Grünen.
Die Grünen warten ja seit Jahren im Vorzimmer des Bundesrats. Je nach Rechenart stünde ihnen heute schon ein Sitz zu. Einen erhalten haben sie aber nie. Leider sei der Absender SVP heute der falsche, deshalb lehne die Grüne Partei die Volkswahl ab. Dennoch entspreche die Volkswahl den Interessen seiner Partei, meint Nationalrat Bastien Giraud, selbst wenn die Aussichten gering seien bei einer Volkswahl.
Es ist fast unsere einzige Chance, wirklich auch einen Bundesrat zu bekommen.
Schon die Gründer des Bundesstaats 1848 haben sich gegen die Volkswahl ausgesprochen. Denn die Volkswahl benachteiligt die ländlichen Kantone. Ihren Kandidatinnen und Kandidaten würde die Plattform fehlen, um national an Profil zu gewinnen. Ähnlich ging es dem Kanton Tessin. Der lateinischen Schweiz würden zwar mit der Volkswahl 2 Sitze garantiert. Diese Sitze dürften aber meistens der Romandie zufallen, nicht den bevölkerungsschwächeren Sprachminderheiten, sagt Professor Adrian Vatter.
Heute haben wir ab und zu mal einen italienischsprachigen Bundesrat. Das wäre dann eher unwahrscheinlich unter diesen Umständen.
Ergo, die Volkswahl beschert der SVP kaum den erhofften zweiten Sitz im Bundesrat. Zum selben Schluss sind andere Politologen ebenfalls gekommen. Na und, sagt SVP-Nationalrat Alfred Heer.
Uns geht es nicht darum, irgendeinen Machtanspruch für die SVP zementieren zu wollen, sondern uns geht es darum, dass wir die Volkswahl das bessere System finden, unabhängig jetzt davon, ob die SVP dann 0 Sitze oder 2 Sitze oder 3 Sitze ergattern würde.
Die alte Zauberformel ist also das wahrscheinlichste Ergebnis bei einer Volkswahl im Bundesrat. Selbstredend könnte das Volk auch anders wählen, wenn es denn überhaupt selber wählen will.
Wenn von Design die Rede ist, fallen bald mal große Namen wie Le Corbusier, Philipp Starck oder Charles Eames. Für ihre Liegen, Zitronenpressen und Sessel zahlt man denn auch ein Heidengeld. Franco Clivio, ist dieser Designrummel ein Gräuel. Seine Liebe gilt den anonymen Alltagsobjekten. Seit Jahrzehnten sammelt der Schweizer Gestalter intelligent und schön gestaltete Gebrauchsgegenstände. Im Gewerbemuseum in Winterthur öffnet Franco Clivio jetzt seine Wunderkammer, voll mit No-Name-Design. Karin Salm hat ihn und sein Sammelsurium besucht.
Er sammelt, seit er Hosensäcke hat, und seine Jagdreviere sind Brockenhäuser, Flohmärkte und Eisenwarenläden. Franco Clivio hat einen Riecher für raffinierte Konstruktionen, für überraschende Details, für klug eingesetztes Material und für die Schönheit des Objekts. Zum Beispiel für dieses merkwürdige Ding, das auf den ersten Blick aussieht wie eine Maske aus Holz. Eine dünne, leicht gebogene Holzplatte mit zwei kreisrunden Löchern als Augen und einer Aussparung für die Nase.
Dabei ist es ein ergonomisch perfekt ausgebildetes Objekt für den Rudersitz, weil hier diese Löcher, die sind nicht aus ästhetischen Gründen, das sind also für die Beckenknochen, ja, um dann irgendwie möglichst also keine Schmerzen zu bekommen beim Ruder, weil das ist ein Hochleistungssport, ja, und dann auch das Ganze aus einem Sperrholz so verformt, dass er an und für sich hier diese ästhetische Qualität bekommt.
In diesem Rudersitz kommt also alles zusammen. Die Ästhetik, die Klarheit des Materials, die Ergonomie. Ein Gegenstand, von dem sich Franco Clivio noch immer begeistern und vor allem anregen lässt. Denn er möchte verstehen und begreifen. Die gesammelten Teppichklopfer, Brillengestelle, Handbohrer, Scheren, Schwingbesen, Salzstreuer sind für Franco Clivio Denkanstöße. In ihnen stecken Qualitäten, die oft im Verborgenen schlummern. Der Gestalter und ehemalige Dozent nimmt einen Topfuntersatz aus Draht in die Hand.
Das ist ca. 80 Gramm schwer und ich habe das Ding mit 100 Kilo belastet und es hält perfekt. Und das ist einfach die Intelligenz, wie schaffe ich mit einem so geringen Gewicht 100 Kilo zu tragen. Und das ist auch noch physikalisch sehr gut, weil es ganz geringe Berührungspunkte hat zu dem heißen Topf und somit die Wärme am besten abgeleitet wird.
Über 1000 Alltagsgegenstände von unbekannten Gestaltern hat Franco Clivio zusammengetragen und er betont, dass er nie suche, sondern einfach nur findet. Finden sei Sehen und Denken, sagt Clivio vor einer Messereihe.
Das sind, glaube ich, ca. 15 Messer, ja? Und jedes Messer öffnet sich anders.
Da gibt es das Taschenmesser, dessen Klinge sich schieben lässt oder dessen Klinge sich öffnet, indem man die Hülle links und rechts runterklappt zu einem Griff oder dessen Klinge sich auf einen leichten Druck aus dem Griff löst. 15 Möglichkeiten, ein Taschenmesser zu öffnen.
Das interessiert mich, zu zeigen, es gibt nicht nur eine Öffnungsart, die wir uns alltäglich bekannt sind, sondern es gibt also wirklich verschiedene. Es gibt auch solche dabei, die würde ich auch nicht ideal finden, aber die Vielfalt hat mich interessiert.
In seiner Wunderkammer sammelt Franco Clivio Wissen und Anregungen. Anregungen, die er irgendwo im Hinterkopf abgespeichert hat und die viel später plötzlich wieder auftauchen können. Zum Beispiel, als er für einen deutschen Schreibwarenhersteller einen Kugelschreiber gestalten sollte. Clivio erinnerte sich an einen Ministift, den er auf einem Flohmarkt gefunden hatte. Ein winziges Teil, das sich in der Länge verdreifachen ließ.
Und das war dann die zündende Idee, dass ich dann also der Firma Lamy vorgeschlagen hatte, einen Stift zu machen, der eigentlich ganz klein in der Tasche ist und wenn ich ihn benutze, geht er also in die richtige ergonomische Größe.
Tatsächlich, dank schlauer Mechanik, lässt sich dieser Mini-Kugelschreiber per Daumendruck in einen ausgewachsenen Kugelschreiber verwandeln. Für die unscheinbaren Dinge des Alltags schlägt Franco Clivios Herz. Für Dinge, die ganz unerwartet zu Vorbildern für Neues werden können.
No-Name Design, die Wunderkammer von Franco Clivio, ist im Gewerbemuseum Winterthur zu sehen, und zwar noch bis zum 6. Oktober. Weniger lang behält noch unser Tagesgast seine Ämter, das Präsidium der kantonalen Finanzdirektoren und das Regierungsratsamt in Solothurn. Hören Sie deshalb den untypischen FDP-Mann Christian Wanner gleich nochmals ausführlich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Die Schweiz sieht sich als Brückenbauerin zwischen Israel und den Palästinensern. Nach Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas sagte Bundesrat Burkhalter, er sei überzeugt, dass beide Seiten einen Frieden wollten. Die Unwetter vom Abend haben in vielen Teilen der Schweiz, vor allem im Kanton Schaffhausen, Schäden angerichtet und auch ein Todesopfer gefordert. Im Kanton Aargau ertrank eine Frau im Sulzerbach. In Großbritannien ist die Anti-EU-Partei UKIP auf Erfolgskurs. Bei Bezirksratswahlen zeigen erste Ergebnisse, dass die Partei auf einen Wähleranteil von etwa 26% kommt. Die regierenden Konservativen und Liberaldemokraten machten hingegen Verluste.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.